Im Kunstraum. Der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Im Kunstraum, dem Programmpodcast vom Kunstraum Niederösterreich. Mein Name ist Katharina Brandl, ich bin eben da künstlerische Leitung und darf Sie auch diesmal wieder durch den Podcast führen. Im Moment zeigen wir, und das auch noch bis 26.11., die Ausstellung Heat. Geschrieben mit einem H, 7 I's kommen danach und dann folgt ein T. Dieser eigenartig unaussprechliche Titel bezieht sich auf den Trainingstrend des hochintensiven Intervalltrainings. Das ist ein Zirkeltraining mit Übungen, die möglichst effizient den größten Output zeitigen sollen. Heat steht als Sinnbild für allerlei lebenspraktische und ästhetische Formen von Wehrhaftigkeit, die Stefan Panhans und Andrea Winkler in dieser Ausstellung, ihrer ersten Soloausstellung in Österreich, gefunden haben. Ich habe mich am Tag vor der Eröffnung mit den beiden getroffen, um über die Ausstellung zu sprechen. Viel Spaß! Hallo Stefan und Andrea. Wie geht's euch?
Gut. Hallo Katharina.
Ja. Wir haben einen ganz außergewöhnlichen Aufnahmeort diesmal. Wir verstecken uns normalerweise immer in einem Büro, aber diesmal sitzen wir tatsächlich im Ausstellungsraum am Tag vor der Eröffnung. Das heißt, die Ausstellung ist fertig. Sie läuft auch teilweise, man hört das auch im Hintergrund. Und wir sitzen wirklich drinnen. Also die besten Voraussetzungen, dass wir eine gute Einführung in die Ausstellung geben können.
Auf jeden Fall.
Stimmt.
Stefan hat sich jetzt eindeutig gezwungen gefühlt, dass er ein Wort sagt. Wir nehmen mal das Wort stimmt. Ja, wie war der Aufbau für euch? Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis, das Ergebnis, in dem wir gerade rumsitzen?
Das klingt ja immer ein bisschen schlimm vielleicht, aber ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich mag sehr.
Geht mir auch so. Also wir haben ja eine lange Planungszeit gehabt eigentlich. Und es ist immer sehr spannend, wenn dann doch alles mal real wird im Raum und man die ganzen Skizzen und Skizzen, die man nicht verwendet hat, nochmal so Revue passieren lässt. Da sind wir doch, glaube ich, sehr happy.
Ja, es ist immer so interessant, oder wenn die Ausstellung dann dasteht, ist einerseits so viel schon passiert und auf der anderen Seite eben, es kommen ja noch ganz viele Gespräche dazu, die wir mit Personen führen werden und Leute werden uns auf Dinge hinweisen, die wir noch nicht gesehen haben. Und wir haben noch diese ganzen Kontingenzen im Kopf, eben die anderen Vorschläge, die ihr noch gemacht habt. Wir hatten ja auch noch ganze Wände, die wir tapezieren wollten, im Kopf gehabt. Das ist jetzt alles nicht passiert. Das sind die Geheimnisse, die alle nur wir wissen.
Ja, das habe ich komplett verdrängt, wie das dann wohl ausgesehen hätte. Fürchterlich. Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen.
Ich glaube auch. Ich glaube, so ist es gut ausgeglichen, wie es ist. Wir sitzen quasi auch schon fast auf einer Arbeit, in einer Arbeit, beziehungsweise ich sitze tatsächlich auf einer Sitzgelegenheit von einer Videoinstallation von euch.
Deswegen bist du so groß.
Ja, tatsächlich, genau. Deswegen bin ich so groß. Ich sitze auf einem Campingstuhl. So heißt er, oder?
Ich glaube, es heißt Jagdhocker oder Jagd.
Ja, diesmal, dieser einer von vieren, es gibt drei Campingstühle und das ist ein Jagd-Dreibeiner.
Ich sitze auf einem Jagd-Dreibeiner. Man lernt sehr viele neue Vokabeln in der Ausstellung insgesamt. Also hinter uns ist diese Installation, wo der Jagd-Dreibeiner dazugehört, sowie noch ein paar Campingstühle. Die sind um einen, ich habe es Gymboden genannt, ihr habt es Anti-Rutschmatten dazu gesagt, das ist wahrscheinlich die korrekte Handelsbezeichnung dafür, also so puzzlesteinartige Gummibodenteile, damit man, wenn man gruntet beim Training, auch, ich weiß nicht, die Battle Ropes und die Gewichte mal, die Kettlebell mal fallen lassen kann oder so.
Ja, die heißen immer anders. Ich glaube, Puzzlematten gibt es auch. Kannst du unter verschiedenen Begriffen finden, aber Gymmatten fand ich jetzt eigentlich auch. Vielleicht schreiben wir es das nächste Mal so in die Materialbeschreibung.
Genau, es geht vor allem darum, dass die schweren Fitnessgeräte, die man hat, keine Abdrücke auch in den Boden hinterlassen, sondern eben, dass da so eine schonende und Anti-Rutsch eben auch Fläche dazwischen ist, die variabel ist, ne, dass man sich das auch überall aufbauen kann.
Ich finde es lustig, weil so Puzzlestücke, die klingen wie so Boden im Kindergarten ein bisschen. Und es hat was Spielerisches, ja, auch die ganze Ausstellung. Also auf diesem Boden sind da noch ein paar Yogamatten drauf. Wir haben so ein paar Resistance-Bänder, Therabänder, ein paar Sitzsäcke, Gymnastikbälle in unterschiedlichen Formen und Größen. Und
eine Campinglampe, die ja wie so das kleine Lagerfeuer auf diesen Rutschmatten. Dieser Rutschmatteninsel sitzt.
Ja, Flexbänder und ein mittlerweile nicht mehr im Handel erhältliches, nicht weiter definiertes Trainingsgerät, glaube ich, hieß es bei Decathlon. Einfach Trainingsgerät.
Also ich habe das so interpretiert, wie kann man das gut beschreiben, dass wenn man den Podcast hört, sich das vorstellen kann. Es ist wie ein V, das in die Dreidimensionalität gewachsen ist und man kann entweder mit seinen Händen und dann wahrscheinlich mit dem Bizeps, ich habe keine Ahnung, das zusammendrücken oder ich glaube mit den Oberschenkeln, um die Oberschenkelinnenseiten zu trainieren oder so. Oder man kann damit noch Dinge machen, die wir alle nicht verstanden haben, weil es zu hoch
das
ist.
Das kann ja. Ich mir auch vorstellen. Irgendwie Zehenmuskulatur, Training. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Also man muss auf jeden Fall lebenslang fit bleiben und man kann sich da niederlassen, kann mit den Teilen spielen, wenn man will. Aber es sind natürlich auch Sitzgelegenheiten. Man kann auf zwei Screens schauen und die Miniserie Hostel wird da gezeigt. Wir sehen da 5 KulturarbeiterInnen, die so Spoken-Word-Battle-mäßig in einem Hostelzimmer aufeinandertreffen. Was passiert da?
Genau, die treffen im Hostel, in der Discount-Version der Hotels aufeinander. Und wie du schon sagst, sie sprechen sehr viel über ihre eigenen Erfahrungen, über ihre Erlebnisse im Kulturbetrieb. Sie haben alle sehr unterschiedliche Hintergründe. Also Serge kommt zum Beispiel aus Kamerun, Unjin hat koreanische Wurzeln, ist aber in Deutschland aufgewachsen und
Emile kommt aus Togo.
Genau, und sie treten sozusagen in eine Art Roundtable oder erzählen über ihre Erlebnisse. Diese Geschichten rotieren aber zwischen den Protagonisten. Gleichzeitig beginnen sie auch mit Siri zu sprechen oder mit Videogame-Avataren, die eingespielt werden, die unter ganz ähnlichen Problemen anscheinend leiden wie die Kulturarbeiterin, die doch eher in prekären und sehr flexibilisierten Lebensverhältnissen sind, sozusagen von Gig, vom nächsten Casting zur nächsten unterbezahlten Job sich angeln und eigentlich nie ganz genau wissen, wie sozusagen die Zukunft aussieht oder ob der Zug nicht längst schon abgefahren ist und sie gar keine Möglichkeit jemals hatten, überhaupt aufzuspringen, weil ein Spiel längst schon woanders ausgespielt worden ist, geklärt wurde. Es wurde eh schon vorab entschieden.
Oder auf dem Weg von einem zum anderen dann eventuell einfach aus dem Bus geschmissen zu werden, weil man eine gewisse Hautfarbe hat, ist auch vorgekommen.
Genau, also Berichte basieren zum Teil auf den realen Erfahrungen der Protagonisten. Es sind aber auch Träume, Albträume, Zitate aus Filmen, Büchern, philosophische Passagen, Liedtexte sind zu einem sehr dichten Pfeiferlog, wie heißt das, oder noch mehr, einem vielstimmigen Gespräch geworden, in dem sich eben auch die Ähnlichkeiten zwischen den unterschiedlichen, wenn sie auch auf den ersten Blick sehr entfernt voneinander wirken, doch große Ähnlichkeiten aufweisen und sich so auch neue Allianzen bilden können.
Ich musste gestern über einen Begriff nachdenken in Bezug auf nicht nur die Arbeit, sondern mehrere Arbeiten, nämlich inwiefern wir hier so einen gewissen Realismus sehen. Ich glaube, ich musste an diesen Begriff denken, auch in Abgrenzung von dem Begriff des Dokumentarismus, über den ihr in anderen Zusammenhang gesprochen habt. Und mein Eindruck war, dass durch eure Art und Weise Realität zu zeigen auch immer ja so eine Problematisierung dieser Vorstellung eines Realitätszugriffs impliziert ist. Also auch die Tatsache, dass eine Person nimmt seine, ihre Lebensrealität wahr, aber dann allein die Sprechpositionen wie in Hostel gemacht, nochmal zu tauschen, irgendwie versucht ja auch zu zeigen, dass diese eigene Wahrnehmung, dass das eine singuläre Erfahrung ist, ja nicht stimmt, sondern es wird getauscht, es gibt einen strukturellen Grund, der dahinter ist, der sonst irgendwie vielleicht schwieriger zugänglich ist. Könnt ihr mit dem Begriff irgendwas anfangen oder wie ist euer Zugang dazu, wie die Realität so quasi ins Bild reinfällt in euren Arbeiten?
Super spannendes Thema. Es ist so, dass wir uns darüber schon viele Gedanken machen, eben hauptsächlich ja, aber um Begrifflichkeiten wie eben Dokumentarismus, Dokumentar, Realismus, Fiktion. Ich glaube, wir haben beide die Grenzen offen sozusagen und es wird jetzt nicht bei jeder Arbeit von vornherein entschieden, in welche Richtung wollen wir jetzt gehen oder mehr so, sondern das ergibt sich aus ja, aus der Thematik der einzelnen Arbeiten. Aber ich interessiere mich auf jeden Fall auch immer wieder für das Thema Dokumentar, Film und Foto, weil ich finde es eigentlich wahnsinnig spannend, weil es auch mit so einem Begriff wie Authentizität zu tun hat. Und ich kann es aber nicht verwenden, weil ich dann doch nicht dran glaube, auf die Art und Weise, weil das für mich einfach es ist halt ein Stilmittel, ne? Dokumentar, Film oder Fotografie, hauptsächlich kommt es ja in dem Zusammenhang vor, ist einfach ein Stilmittel wie alle anderen auch, nur ist es eben deswegen so interessant, weil wenn man mit Apparaten aufnimmt, wie wir, also wie bei der Fotografie oder dem Video, dann steht das einfach im Raum wegen diesem Indexikalischen, dass das anscheinend aufweist, aber sobald ich eine Kamera verwende, habe ich ein Objektiv, ich habe einen bestimmten Film, ich gucke aus einem bestimmten Winkel. Es gibt die Frage beim Dokumentarfilm, ob ich selber zu sehen bin oder nicht, ob ich Fragen stelle und ob es schwarz-weiß ist, wie es halt angefangen hat. Und so verwischt sich das so. Würde ich dran glauben, dass das geht, würde ich es, glaube ich, mal versuchen.
Ja, ich finde das auch eine wahnsinnig interessante Diskussion, auch weil natürlich, wie du sagst, das Argument des Index oder dieser Indexikalitätseffekte, dass es, dass besonders eben die Fotografie und auch der analoge Film aufgrund dieser kausalen Beziehung zwischen das Objekt war wirklich in der Welt, es zeichnet sich direkt auf dem lichtempfindlichen Film via Apparat ab, blablabla, dass das ja eigentlich durchs digitale Bild hätte erledigt sein müssen, weil der Mechanismus ganz anders ist, was aber nicht passiert ist. Also faktisch glauben wir ja noch immer an die Macht, die abbildbare und die ja auch Authentizität bekräftigende und erzeugende Macht von Bildern. Also das ist ja noch immer da und das ist ein sehr interessanter Zwischenbereich, in dem wir uns bewegen. Wir führen die Argumente von früher teilweise noch an oder fühlen das auch, wenn wir in Medienbildern, digitalen Bildern gleich viel Wahrheitskraft zusprechen und gleichzeitig ist das natürlich die Erklärung, die zu dieser Haltung geführt hat, die kann man eigentlich nicht mehr bringen, ja.
Ja, es gab dazu ja vor kurzem, vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, diese spannende Diskussion bei der Dokumentarfotografie. Da gibt es ja, ich weiß nicht, seit wie lange gibt es das RAW-Format, wahrscheinlich seit Anfang an, was eben so eine Datei ist, die eben ungeheures Potenzial in sich trägt. Wenn man sie aufmacht, kann man das Bild noch so extrem bestimmen, dass es sich wirklich auch inhaltlich dadurch ändern kann. Beim Film geht es natürlich auch. Und es wurde dann, glaube ich, als es um, ich weiß nicht, wie der Preis heißt, es gibt einen Preis für Dokumentarfotografie, und da wurde dann verboten, vom RAW zu arbeiten, ja, um diese authentische Objektivität zu beweisen. Und das ist natürlich auch eigentlich lächerlich.
Gerade wenn man auch denkt, dass diese Begriffe ja total umgekehrt benutzt wurden. Früher wurden ja Nachrichten, die wir als dokumentarisch sehen, im Kino nachgestellt. Ne? Also man hat eigentlich das, also man hat nachgestellt, was eigentlich dokumentarisch sein sollte, welche Geschehnisse gerade.
Stimmt, viele historische Fotografien, die wir noch so in der Jugend als solche gesehen haben, von Robert Frank teilweise auch, sind komplett gestellt.
Vielleicht kommen wir zu einer anderen Arbeit, die sich auch sehr stark auf ein oder ein paar ganz konkrete Ereignisse bezieht, die aber auch nachgestellt ist, angeeignet, wieder angeeignet und verändert, Border Control. Das ist eine Arbeit, die ist links von uns, von euch, rechts von mir, wir sitzen uns gegenüber. Das ist ein sehr großer Felsen, könnte man sagen, eine sehr, sehr große Sitzgelegenheit, steht im Raum vor zwei großen Screens von einer Zweikanal-Videoinstallation. Wir sehen gerade Frauen, die etwas untersuchen in Polizeiuniform mit Taschenlampen in voller Montur. Das bezieht sich ja auch auf eine tatsächlich durchgeführte Grenzschutzübung an einer fiktiven europäischen Außengrenze. Was war das genau?
Diese Übung hat die österreichische Regierung durchgeführt mit einer einst dafür neu gegründeten Grenzschutztruppe Puma, die Flüchtlingsstrom oder massenhafter Grenzübertritte medienwirksam abgewehrt hat. Dabei haben sowohl Soldaten, Polizisten fiktive Flüchtlinge gespielt und die Grenzschützer, also waren auf beiden Seiten. Das hat mich sehr beeindruckt, weil es irgendwie so deutlich gemacht hat, was so dem Ganzen zugrunde liegt, dass es eigentlich so eine Art Machtdemonstration und eine Abwehrdemonstration, dass es eben ganz viel um Inszenierung geht und gar nicht so sehr. Also das sollte übrigens überzeugender sein, und ich denke auch, es war eher nach innen an die Österreicher gerichtet und nicht so sehr an andere potenzielle Flüchtlinge, die diese Sprache ja nicht mal verstehen und auch geschweige denn auf diese Kanäle zugreifen, nehme ich an. Und ich glaube, das hat uns als Thema sehr interessiert, diese Idee von Grenze, und dass das auch immer etwas ist, was immer wieder im Grunde genommen schon fast wie eine Vision aufrechterhalten werden muss. Also man kann die ja nicht sehen. Es ist etwas, was man sozusagen auch immer wieder manifestieren muss, auch um selber zu glauben, ich weiß nicht, oder wahrhaben zu können. Mhm. Und in diesem Zuge haben wir uns sehr viele Medienbilder angeschaut, die von diversester Art, also von stundenlangen Aufnahmen an Bahnsteigen, wo Flüchtlinge angekommen sind, also wo halt irgendwelche Leute sich mit der Kamera hingestellt haben, bis zu Bootcamps für Sicherheitspersonal, das eher versucht hat, auf einen neuen Job zu bekommen und vielleicht eher zufällig sogar in diese Sparte geraten ist, aber auch einfach Trainingseinheiten für Polizisten, auch fürs Militär, also verschiedenstes.
Ja, es ist eben, du hast ja gesagt, verschiedenstes Material. Aber es ist hauptsächlich schon das, was auch diese Prozessionen und Inszenierung der Wehrhaftigkeit dieser Übung zeigt, hat auch sehr viel mit einem bestimmten Männlichkeitsbild zu tun, was in dieser Demonstration von Stärke und Geschlossenheit steckt, was man natürlich in vielen anderen Bereichen auch finden kann, wie eben zum Beispiel, wenn es um Security geht, wenn um die Polizei geht, aber auch bei Men's Health, oder man muss sich nur anschauen, wie die Körper inzwischen gestaltet werden und was man mit denen anfängt, um auch sich selbst so eine Ästhetik der Härte und so ein Gefühl der Härte und der geschlossenen Identität zu geben. Also es geht nicht nur um militärische Schutzausrüstung und Kampfeseinsatzbereitschaft, sondern auch eben darum, dass die Identität immer wieder aufrechtzuerhalten und die Grenzen nach außen nicht nur territorial zu beschützen, sondern eben auch die eigenen. Und das ist in so einer verwirrenden Welt, in der wir gerade leben, in der sich alles auflöst, eine einfache Möglichkeit, sich zu schützen, ne? Sich selbst einzureden, dass alles doch einfach und geschlossen und gut und ja. So ist.
Aber es ist wahnsinnig interessant, was halt so gezeigt wird, was gleichzeitig so im Vollzug erzeugt wird. Also einerseits eben diese Vorstellung von Männlichkeit, die du angesprochen hast, aber natürlich auch die Vorstellung von, was ist ein Nationalstaat, wo gibt es einen drinnen, wo gibt es einen draußen und natürlich auch, weil es um eine fiktive europäische Außengrenze geht, was ist Europa in weiterer Folge? Ja, ich musste auch darüber nachdenken, dass grundsätzlich ja die Frage von, welche Effekte, würde ich sagen, die Digitalwirtschaft zeitigt, also von Gig-Ökonomie zu Delivery-Economy, was es da alles für Begriffe gibt. Digitale Spiele interessieren euch sehr. Also das sind einfach die Bilderwelten, die sind einfach sehr, sehr präsent einfach. Und gleichzeitig ist die physische Grenze zwischen Nationalstaaten oder zwischen der EU und dem, was drumherum ist, das ist ja so ein Moment, wo so ein absoluter Gegenpunkt gesetzt wird. Also im digitalen Raum können wir uns alle frei bewegen, können machen, was wir wollen, und dass die Zirkulation von Körpern, dass es da einfach ganz eindeutige Grenzen gibt, im Gegensatz auch zu Waren, im Gegensatz zu Daten und so weiter. Das ist auch irgendwie so der Moment an der Grenze, in dem man das einfach wieder merkt. Ja.
Ja, genau. Also ich glaube, das waren, also wie du auch sagst, diese Zirkulation von Körper oder sagen wir mal so ein Körpermanagement, also es gibt ja auch in dem Video, dass, in dem jetzt auch nur Frauen tanzen, also es sind Tänzerinnen, die eben auch, irgendwann tragen sie auch Aktenordner rum, also ne, es ist auch so diese Verwaltung von, also dieses Moment, dass man das eben alles irgendwie buchführt und kontrolliert, also hat auch eben verschiedene Ebenen und nicht nur jetzt, sagen wir mal, die wehrhafteste auf den ersten Blick.
Ja, es geht dann ja bis zur wie auch immer gearteten körperlichen und geistigen Selbstoptimierung, die von uns allen ja verlangt wird, um bestehen zu können in einer Gesellschaftsstruktur, die sich immer weniger darum kümmern, dass alle ein einigermaßen würdevolles Leben haben können, und einer sozialen Schere, die immer weiter aufgeht zum Beispiel, ist eben diese Selbstoptimierung auch eine Möglichkeit. Hast du jetzt in letzter Zeit öfters, hat uns jemand, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand hat das erzählt und wir haben es sofort aufgenommen, die Erzählung, weil es eine Art Möglichkeit ist, sich wenigstens sich selber zu kontrollieren und unter Kontrolle zu haben.
Aber ich glaube auch nochmal, was du erwähnt hast, diese, wie gesagt, das Zirkulieren Waren, Energie, teilweise zumindest, Geld sowieso, aber diese Körper stehen immer allem noch im Weg. Ne? Sie wollen, wenn die über Grenzen wollen, dann wird es echt problematisch, das ist, wird nicht gewollt. Und ich hatte mit einer deiner Kolleginnen gesprochen, sie meinte ja auch, also uns war es ja eben auch wichtig, genau deswegen haben wir auch Tänzerinnen ausgewählt, das eher auf eine körperliche Ebene zu bringen, dieses Austragen von, sagen wir mal, Grenzschutz etc. Szenarien, dass eben auch diese Grenze in den Körper verlegt wird, wenn wir bald eben nur noch unseren Fingerprint oder unsere Augen werden sagen, zu welcher Nationalität wir gehören, und es braucht diese Grenze nicht mehr. Man wird schon wissen, wofür wir kommen können, wenn wir nur diese und diese Berechtigung haben.
Ich würde auf einen anderen Protagonisten nochmal in euren Videos gerne zu sprechen kommen, Stefan, weil du schon auf eben so eine Welt der akzelerierten Einkommensunterschiede gesprochen hast. Ich glaube, was am allermeisten oder was im Stadtbild so das größte Sinnbild ist, ist so der SUV, oder? das riesige Monster, getönte Scheiben, Allradantrieb, nichts, was man unbedingt in einer Stadt mit normalen Höhenunterschieden braucht. Der SUV taucht bei auch öfters auf, unter anderem im Video Defender und da zwar verkleidet, ich würde sagen, er hat eine dünne Daunenjacke an, könnte man sagen. Was sehen wir da? Das ist bei uns das Video, das im von uns sogenannten Videoraum im Kabinett zur rechten Hand im Kunstraum zu sehen ist.
Mhm, ja, die Verkleidung übrigens folgt da vielleicht etwas, was aber erst wirklich für uns danach kam, nämlich das North Facing der Welt. Seit ein paar Jahren sehe ich einfach an Jugendlichen bis Mitte 40ern nur noch schwarze North Face Daunenjacken, die ja auch in so eine Welt gehören, die ja schon so in Richtung, als ob wir hier am Nordpol leben würden und dicke Polsterung nach außen. Naja, nur eine kleine Konnotation. Die Camouflage, wir nennen es Erlkönig-Camouflage, ist etwas, was zurückgeht auf die Verkleidung, also die Camouflierung, glaube ich, von neuen Automodellen, die auf der Straße getestet werden müssen und deren Neuigkeiten im Design eben noch nicht preisgegeben werden dürfen, weil eventuell sogar auch noch geändert werden. Und diese Autos bekommen eine bestimmte Verkleidung. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Gerne mal googeln, das macht richtig Spaß, was man da alles sieht. Oder Duck, Duck and Goen, nicht googeln. Bessere Suchmaschine.
Ich verwende die auch.
Ja. Oder Startpage, egal. Jedenfalls heißt in Deutschland, wir haben jetzt schon gemerkt, dass es noch nicht einmal in Österreich oder in der Schweiz wohl so heißt, heißen diese Verkleidungen, diese verkleideten neuen Autos Erlkönige. Das geht auf eine lustige Geschichte zurück, die du aber besser weißt, Andreas.
Es gab das schon in den 50er Jahren ungefähr, dass auch da schon Autos nicht ihre Design-Novelties preisgeben durften. Also das Problem ist, man muss sie einmal auf der Straße testen. Es gibt keinen Weg, führt keinen Weg darum herum. Und ein Automagazin hatte diese Fotos, die extrem unpopulär waren. Das hat die Leute fanden die unschön oder
ist ja auch nicht das Auto, was es dann sein wird, könnte man sagen.
Ja, genau. Und einer Redakteur hat sich gedacht, ich schreibe jetzt kleine Gedichte dazu. Wie zum Beispiel, ich fahre, alles ist gut. Und die weiteren Zeilen kann man sich vielleicht denken. Also es waren so kleine Reime und die wurden halt einfach einfachheitshalber Erlkönige genannt, also wie von Goethe eben. Und das hat sich sozusagen verselbstständigt, dass jetzt diese Autos halt so heißen in der Verpackung.
Genau, und uns hat diese Camouflage auch dazu gedient, erstens mal den SUV, den wir verwendet haben, zu verschönern, weil sie sind ja eigentlich alle hässlich. Und zweitens dazu, dass wir, also er ist eigentlich der Mittelpunkt und der MacGuffin in diesem Film, um das sich alles dreht. Er steht immer in der Mitte und drumherum bewegen sich die Protagonistinnen. Und wir wollten jetzt keine bestimmte Firma bewerben oder dissen. Dazu dient diese Camouflage auch. Und sie ist auch, hält das Ganze eben, macht es etwas unkonkreter, lässt es ein Mysterium sein, was für uns der SUV sowieso auch in seiner Realität ist. Er bedient einfach ganz bestimmte Wünsche und Sehnsüchte, die durch Ängste und in Lebensbedingungen bestimmt werden, die unsere, unter denen wir jetzt eben existieren derzeit und gehören eben auch zu diesen Dingen der Stärke-Demonstration, wir kommen überall durch damit, wir sind größer als die anderen und wir können damit auch durch die größten Unwetter, die ja zunehmend auf uns zukommen oder auch durch die nächste Pandemie durchfahren. Die ganze Familie ist sicher darin, unsere Kinder und you name it.
Genau, es sollte im Grunde genommen dieses Phantasma oder dieses mythische Objekt bleiben. Die drei Protagonistinnen umkreisen es, denken mal auch, eventuell ist es der neue Coworking Space oder irgendwie das Office-Büro-Dings da. Also es gibt so verschiedene Vorstellungen, was das sein könnte. Es wird nie gefahren, also das, wozu es ursprünglich mal hergestellt worden ist, findet in diesem Musical, es ist ein Musical.
Postindustrielles Anti-Musical haben wir dazu gefunden. Wie öfters in unseren Arbeiten beziehen wir uns eben auf ein popkulturelles Genre, also die Hostel, von dem wir vorhin gesprochen haben, da, das ist eine Miniserie. Defender ist eben dieses postindustrielle Anti-Musical. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo die eigentlich sind. Also der SUV steht in einer Autotiefgarage und die drei Frauen, die so eine Art Arbeitsteam oder Eventteam bilden, die haben die gleiche uniformartige Kleidung an. Ich weiß aber nicht, auf welche Mission es geschickt wurde. Also sie wissen nicht, was sie da sollen. Bekommen das auch dort nicht, werden dort nicht mehr informiert. Sie wissen nicht, ob sie da einen Job zu tun haben oder ob sie ihren Job schon verloren haben. Und es taucht eben dieses mysteriöse Objekt auf, das dann, dass sie umtanzen schon fast, zwischen Tanz und gymnastischen Übungen machend, besprechen und besingen sie dieses merkwürdige Ding.
Und was waren da die Quellen für den Text? Bei Hostel habt ihr ja beschrieben, es waren großteils auch tatsächlich so die Erlebnisse der Protagonistinnen. Wie ist das bei Defender?
Bei Defender ist ganz viel Material aus der SUV-Werbung eingeflossen, aus Katalogen, aus Werbespots, aus redaktionellen Anzeigenschaltungen, aber auch eben aus besonders einer längeren Predigt eines Megachurch-Pfarrers.
Ja, kann man das Evangelikal Guru ist mir gerade gekommen, aber Pfarrer, ich weiß nicht, was das ist. Ja.
Ja, sie sollen ja sowas sein, aber Guru ist natürlich schon noch passender, wo es eben in beiden extreme Parallelen gibt, die auch total gut zu unserer neoliberalen Ideologie passen, dass nämlich man eigentlich nur selbst für sich verantwortlich ist und für all das, was einem nicht gelingt oder gelingt und ob man es schafft und ob man Winner oder Loser ist, das ist ja mittlerweile alles in uns selbst hineinverlegt, deswegen zum Beispiel auch die ganze Selbstoptimierung, die dafür helfen soll. Und das fanden wir sehr spannend, dass es da so viele Parallelen gibt. Das haben wir am Anfang gar nicht geplant gehabt. Das kam dann auf diese lange Predigt mit dem The Power of I Am heißt das. Und ja, fällt dir noch was ein?
Genau, also die haben auch Ähnlichkeiten mit Ratgeberliteratur, also so oder vielleicht um noch ein Beispiel zu nennen von dieser Predigt, es geht darum, wenn ich denke, dass ich alt bin, dann kommen die Falten, wenn ich denke, dass ich zu dick bin, dann kommt sofort das Übergewicht, also das heißt, ich muss sozusagen durch Self-fulfilling Prophecy dafür gucken, dass das Glück zu mir kommt und ich kann das auch. Fraglich wird es halt, wenn man, man kann das ja für sich selber bestimmen, aber man ist ja ganz anderen Systemen unterworfen, man kann nicht kontrollieren, ob man gekündigt wird oder nicht. Also es gibt ja nochmal ganz andere Probleme und wenn das dann immer wieder auf einen zurückfällt, ist man dann wahrscheinlich auch eben der Loser und nicht der das wieder irgendwie wieder positiv wenden kann.
Ja, die Themen haben ja immer so eine gewisse Schwere, aber wenn man die Arbeiten anschaut, ist es oft sehr lustig. Was sind so Momente von Humor oder Übertreibung? Was bedeutet euch das in eurer Arbeit?
Schwer zu beantworten, das passiert so. Wahrscheinlich ist es einfach eine Bewältigungsstrategie der Schwere und der Ernsthaftigkeit dieser den Arbeiten unterliegenden Themen. Wir sind ja auch nicht ständig nur gut gelaunt deswegen, aber man muss irgendwie damit umgehen. Und damit zu arbeiten ist auch, das mag jetzt auch ganz schlimm klingen, aber ich glaube, es hat auch richtig therapeutische Ansätze, Quatsch, also
Wirkungen?
Ja. Ja, und wahrscheinlich kommt daher der teilweise auftauchende Humor.
Teilweise, ganz selten. Wir haben noch über ein paar Objekte im Raum noch gar nicht gesprochen, die noch verteilt sind. Einerseits 5 unterschiedliche Textilarbeiten von dir, Andrea, und eine Fotoserie von 9 Arbeiten, Bringing the WoW Home, von dir, Stefan. Wollen wir zuerst über die Textilarbeiten sprechen? Ja. Die haben auch sehr starke wehrhafte Qualitäten, könnte
absolut,
man sagen.
Ja. Genau, also ich war, also wie man das vielleicht auch hier vielleicht auch sehr deutlich sieht, die Elemente, oder ich komme von der Skulptur in die Installation, die sind halt in die Filme gewandert, aber sie wandern auch aus den Filmen und es sind auch eben die Themen, die uns beschäftigen. Und in dem Fall war es eben auch diese Wehrhaftigkeit oder diese simulierte Gewappnetsein, das mich stark interessiert hat an eben auch Kleidung oder Kleidungsstücke oder was das so mit sich oder mit ausstrahlt. Und ich habe für diese Arbeiten, die sind Stoffcollagen, Stoffskulpturen, hauptsächlich mit Hightech-Textilien gearbeitet aus den Bereichen Sport, Outdoor, Protection und Safety, die sich alle durch bestimmte Qualitäten auszeichnen, eben den Körper extra polstern, atemdurchlässig sind, wasserabweisend, schweißdurchlässig gleichzeitig oder mit Keramikoberflächen eine bessere Haftung haben, Ellenbogenschoner.
Unzerreißbar.
Unzerreißbares, Neopren, also auch mit Moskitonetz, Wolle, ein paar Haltegriffe sind auch dabei oder Spanngurte. Und sie changieren zwischen Kleidungsstück und Körperfragment. Das bleibt da auch sehr unentschieden dazwischen. Also ich gehe auch nicht mit einer Vorstellung hin, jetzt ein Kleidungsstück zu nehmen, sondern es interessiert mich wirklich, wie ist die Körperhaltung auch da rund oder also es ist einfach eher eine Skulptur. Ein Fragment.
Für mich wirkt das aber äußerst entschieden ambivalent.
Okay. Ich nenne es auch teilweise High End. Nee, nein, es ist mir der Name entfallen.
Haute Couture. Nee,
sie heißen Predactors.
Ja, es ist eine High Performance Haute Couture, weil ich doch sehr viel auch schon, also zwar viel mit der Nähmaschine, aber auch wirklich von Hand. Nähe und
Haute Couture, weil es niemand tragen kann?
Ja, sonst viel zu teuer. Genau. Genau, vielleicht noch, wir hatten darüber auch vorher auch schon gesprochen und ich glaube, das ist auch mit dem Objekt, der Helm, der mit Carbongewebe überzogen ist, der halt auch nochmal wie so eine totale, wie so eine Rüstung, eine weitere Rüstung auftaucht. Sogar das Visier ist karbonisiert, also man kann mit diesem Ding bestimmt nichts mehr sehen. Und auch dieses Objekt franzt aus, das Textil geht über die eigentliche Form hinaus oder verändert schon fertige, industrialisierte Form eben nochmal in etwas, was ausfranst, was so sich auch mit eher in den Raum öffnet.
Ich sage immer gern, die Andrea verwildert diese perfekten Oberflächen und verkörperlicht sie.
Genau, das ist eben auch, ich merke es auch immer sprachlich, dass ich, also von diesem Helm habe ich oft von Köpfen gesprochen, genauso wie wir hier im Raum anscheinend noch einen Arm und ein Bein haben.
Ich wollte gerade sagen, es ist wie ein sehr großer Motorradunfall ein bisschen, wo die Teile sich verteilt haben im Raum.
Aber es gibt irgendwie diese, es ist eine starke Assoziation von
Körperlichkeit, ja. Auf jeden Fall, es ist im hinteren Bereich vom Raum, ist, ich finde ein Objekt, wo der Torso am stärksten noch rauskommt, also man sieht das schon auch bei zwei Objekten, die gehängt sind, absolut, aber da hast du eben auch noch so eine, man hat das Gefühl, es wird man wie so eine Bauchmuskel- oder Schutzkleidungsstruktur aus Schaumstoff drunter sehen und so. Und
also es ist so zwischen super gepolsterter, kugelsicheren Weste und einem Sixpack. Man kann es nicht
Ja.
Und auch Lisa, das immer Ronaldo heißt der, der Fußballspieler, oder ich meine Schauspieler. Oder eben es fast so wie so eine Innenansicht, wie so eher das Innere des Körpers schon anfängt auszusehen. Also wirklich eine Verfleischlichung.
Und dann haben wir noch die Fotoserie ganz hinten. Also sozusagen der Unfall hat den Kunstraum erreicht und du bringst nochmal den, nicht den War Home, sondern Bringing the WoW, World of Warcraft Home. Der Titel ist ganz klar ein Zitat, ein Bezug, eine Referenz auf Martha Roslers und die Serie Bringing the War Home. Also eine Serie, wo Bilder aus dem Krieg, besonders dem Vietnamkrieg, wenn ich mich recht entsinne, mit amerikanischen Interieurs konfrontiert worden im Sinne einer Collage. Und bei dir geht es jetzt um World of Warcraft. Was sehen wir da?
Wir sehen die Schauspielerin Lisa Marie Janke, mit der ich seit über 15 Jahren zusammenarbeite, die in sehr vielen unserer und meiner früheren Videos spielt, die mit mir zusammen im Winter 2021 unsere Begeisterung für das ganze PR-Material für World of Warcraft, was so im Netz zu sehen und zu finden ist, ausdrückt, umsetzt. Wir haben, ich weiß nicht, wer es kennt, das sind das Spiel unterscheidet sich für mich sehr in der Ästhetik von dem, wie es beworben wird. Das Spiel selber interessiert mich auch gar nicht, als zumindest nicht ästhetisch als Phänomen schon. Aber es ist ja eigentlich, glaube ich, eins der beiden am meisten gespielten Spiele, die man online auch zusammen spielen kann. Und diese sogenannten, die Helden, die Heroen, die da einzeln abgebildet sind, sind halt wirklich wahre Monster an Ausrüstung, also unglaubliche Verkleidungen. Und es geht aber hauptsächlich um so eine wahnsinnig krasse Aggressivität der Kämpferposen, der auch wieder der Wehrhaftigkeit, die diese Heroen da an den Tag legen. Und wir hatten die Idee jetzt, man konnte damals sowieso sich nur so zu zweit oder dritt allerhöchstens treffen. Wir haben einfach bei der Lisa in der Wohnküche ein bisschen ein paar Sachen zur Seite geräumt und haben, oder besser gesagt, die Lisa hat dann Posen dieser Monster komplett ohne jegliche Verkleidung. Und wir haben es dann auch in Schwarz-Weiß gehalten, um das noch mal zu unterstreichen. Diese Aggressivität und diese Monstrosität der Posen, nicht nur in die Wohnung, sondern auch in realen Menschenkörper zurückgeholt haben. Und so sind hier ein paar dieser Posen zu sehen. In kleinen Fotografien, 30x45, wie gesagt, Schwarz-Weiß. Und da hängt eine Reihe, eins neben dem anderen, an der Wand.
Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr nochmal alle Arbeiten beschrieben habt. Ich glaube, ihr habt den Besucherinnen sehr geholfen, nochmal einzuordnen, was man im Kunstraum sieht. Wie gefällt es euch in Wien? Als Abschlussfrage, ist eure erste Ausstellung in Wien. Wollt ihr wiederkommen oder habt ihr einen? Seid ihr mit dem Charme, dem Wiener Charme warm geworden oder noch nicht?
Naja, unbedingt. Es ist super. Wir kommen gerne
wieder. Gut, ja, dann herzlichen Dank, dass ihr euch nochmal Zeit genommen habt. Gerne. Und bis ganz bald.
Danke für die Einladung. Es ist wunderbar hier.
Bussi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie sich für das Rahmenprogramm der Ausstellung interessieren, kann ich Ihnen nur empfehlen, auf unsere Website www.kunstraum.net zu schauen, den Newsletter zu abonnieren oder uns doch auf allen unseren Social-Media-Kanälen zu folgen. Bis bald und auf Wiederhören.